Willkommen. Schön, dass du heute wieder bei unserer tiefgehenden Recherche dabei bist.
Ja, hallo auch von mir.
Wir wissen ja alle, dass E-Learning oft so eine echt frustrierende, einsame Textwüste ist. Du kennst das sicher. Man klickt sich da durch statische Module, scrollt durch endlose PDFs und am Ende bleibt halt kaum was hängen.
Genau. Und die spannende Frage ist heute nicht mehr, dass wir das ändern müssen, sondern wie massiv sich diese ganze Architektur dahinter gerade wandelt.
Absolut. Und wir haben heute eine wirklich krasse Fülle an Material vor uns. Von ziemlich tiefgreifenden technischen Softwareanalysen und realen Fallstudien bis hin zu einer extrem faszinierenden akademischen Studie einer Universität in Malaysia.
Richtig. Und unsere Mission für diese heutige Entdeckungsreise ist eigentlich ganz klar. Wir wollen exakt nachvollziehen, wie dieser radikale Wechsel von isolierten Bildschirmfrust hin zu dynamischen, gamifizierten sozialen Netzwerken eigentlich funktioniert.
Ja, weil der Trend geht massiv und unaufhaltsam in Richtung Social Learning.
Genau. Wenn wir das mal so mit dem großen Ganzen verbinden, erkennen wir schnell, dass das reine Bereitstellen von Inhalten schlichtweg nicht mehr ausreicht, um Menschen heute noch zu binden. Wir schauen uns heute also die Technologie an, die diese Verschmelzung von Lerninhalten und echter Gemeinschaft überhaupt erst ermöglicht. Speziell betrachten wir da die Architektur hinter Systemen wie BuddyBoss in Kombination mit LearnDash.
Okay, dröseln wir das mal auf. Jeder, der schon mal versucht hat, so eine eigene Community oder einen Online-Kurs aufzubauen, der kennt ja den Schmerz dieser alten Systeme.
Oh ja.
Früher war das wie der Versuch, einen Formel-1-Wagen aus einem total unordentlichen Werkzeugkasten voller Ersatzteile zusammenzubauen. Nehmen wir mal dieses alte Social-Learner-Team als Beispiel.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Um da überhaupt sowas wie eine Community ans Laufen zu bringen, brauchte man eine ganze Armada von klobigen Plugins. Man installierte BuddyPress für die User-Profile, dann BabyPress, um diese völlig veralteten Forenstrukturen zu integrieren und am Ende noch 20 kleine Zusatzskripts.
Immer in der Hoffnung, dass die Seite beim nächsten Update nicht komplett in sich zusammenfällt.
Exakt. Es war ein reiner, instabiler Flickenteppich.
Und dieser Flickenteppich war nicht nur schwer zu warten, der war auch aus Nutzersicht eine absolute Katastrophe.
Vollkommen.
Der entscheidende technologische Sprung, den wir heute sehen, ist dieser Paradigmenwechsel. Also weg vom bloßen visuellen Theme hin zu einer echten integrierten Plattform.
Das muss man vielleicht kurz erklären.
Ja, man muss diese Architektur wirklich verstehen. Die BuddyBoss-Plattform fungiert da als der zentrale Motor. Sie liefert nativ die gesamte komplexe Logik für Community-Funktionen.
Also die relationalen Datenbankabfragen für Nutzerprofile und so weiter.
Genau. Echtzeit, Aktivitätsfeeds, das private Messaging-System, alles drin. Und das BuddyBoss-Team ist dann lediglich die Karosserie, die sich nahtlos an diesen Motor anpasst.
Was ja genial ist, weil dieser Ansatz eliminiert halt Dutzende von fehleranfälligen Drittanbieter-Plugins.
Richtig, die früher für extreme Ladezeiten und offene Sicherheitslücken gesorgt haben. Und das System ist von Grund auf so architektoniert, dass es ohne Reibungsverluste mit modernen LMS wie LearnDash oder Tutor-LMS verschmilzt.
Und das Resultat ist dieser Learning Experience Approach. Ich nenne das ja gerne das Netflix-Erlebnis für Bildung.
Das trifft es ganz gut.
Weil als Nutzer loggst du dich ein und hast eine völlig flüssige Oberfläche. Du stöberst durch Kurse, startest eine Lektion und kannst nahtlos, also ohne die Seite irgendwie neu laden zu müssen oder in so ein hässliches Untermenü zu wechseln, direkt in eine themenspezifische Gruppendiskussion einsteigen.
Es fühlt sich einfach komplett organisch an.
Ja. Aber ich stelle mir vor, dass diese ständige dynamische Interaktion, also Tausende von Nutzern, die gleichzeitig kommentieren, liken und Kurse abschließen, das muss doch serverseitig ein absoluter Albtraum sein, oder?
Absolut. Ein Standard-Hosting geht dabei sofort in die Knie.
Warum genau?
Normale Webseiten verlassen sich extrem auf Caching. Die speichern einfach eine statische Kopie der Seite, um den Server zu entlasten. Aber bei einer hochdynamischen Community-Seite funktioniert das halt nicht.
Weil sich ständig was ändert.
Richtig. Wenn du einen Kurs abschließt oder eine Direktnachricht bekommst, muss die Datenbank in exakt dem Moment abgefragt und aktualisiert werden. Du kannst das schlicht nicht aus dem Cache laden.
Verstehe.
Deshalb zwingt diese Art von Plattformarchitektur die Betreiber auch dazu, auf spezialisiertes Hosting wie RapidCloud auszuweichen.
Man braucht also eine Serverinfrastruktur, die auf extrem hohe, unvorhersehbare Datenbanklasten und Traffic-Spitzen optimiert ist.
Ganz genau. Damit der Nutzerfluss bei diesem Netflix-Erlebnis eben nicht plötzlich einfriert.
Also, was bedeutet das alles für die Praxis? Lass uns das mal anhand der Realität durchspielen. Wir haben da in den Quellen dieses Talkbox.mom-Projekt.
Ein extrem spannendes Sprachlernprogramm für Familien.
Ja, die Idee ist super. Familien lernen gemeinsam im Alltag eine Fremdsprache. Das Problem war halt nur,
weil die Familien es unpraktisch fanden, sich mit den Kindern an einen Desktop-PC zu setzen.
Genau, um Audiolektionen durchzugehen. Die Realität ist ja, man ist im Auto, man kocht, man ist im Garten. Sie brauchten das Erlebnis zwingend auf dem Smartphone.
Und als das Team dann bei klassischen App-Agenturen angefragt hat, um eine native App bauen zu lassen, sind die wahrscheinlich fast vom Stuhl gefallen bei den Preisen.
Das kannst du laut sagen.
Die Kosten für traditionelle native App-Entwicklung sind für Bootstrapped-Unternehmen oft ein unüberwindbares Hindernis.
Wenn man im Grunde zwei völlig getrennte Teams bezahlen muss, ne?
Exakt. Eines, das die iOS-App in Swift programmiert und ein zweites, das die Android-App in Kotlin baut. Du hast zwei Codebasen, doppelte Fehleranfälligkeit und natürlich doppelte Wartungskosten.
Wahnsinn. Und hinzu kam bei Talkbox MOM noch das strategische Problem, dass klassische Mobile-Entwickler oft nicht im geringsten verstehen, wie die zugrunde liegende WordPress- und LearnDash-Datenbankarchitektur funktioniert.
Auf der ja das gesamte bisherige Geschäft von Talkbox aufbaute.
Genau. Und da kommt jetzt AppBoss ins Spiel. Die haben diese Lösung genutzt, die auf dem Framework React Native basiert.
Ein absoluter Gamechanger in dem Bereich.
Für jeden, der das nicht auf dem Schirm hat, React Native erlaubt es dir, mit einer einzigen Codebasis gleichzeitig eine vollwertige iOS- und Android-App zu generieren.
Und durch diese massive Reduktion der Entwicklungskosten konnte Talkbox das eingesparte Budget extrem strategisch einsetzen.
Richtig. Die haben nicht einfach eine Standard-App ausgerollt, sondern das Geld in einen maßgeschneiderten Audio-Player gesteckt.
Der ja das absolute Herzstück ihrer Lernmethode ist.
Und der sich in Echtzeit mit den Lernfortschritten in ihrer WordPress-Datenbank synchronisiert. Das ist schon echt smart.
Es ist ein Paradebeispiel für die Demokratisierung von Bildungstechnologie. Die Eintrittsbarrieren, um hochkomplexe, plattformübergreifende Lernumgebungen zu schaffen, sind drastisch gesunken.
Wir sehen das ja auch in völlig unterschiedlichen Sektoren in unseren Quellen. Das MIT hat zum Beispiel mit dem Project Manus eine ähnliche Architektur genutzt.
Und wir reden hier von einer der renommiertesten Universitäten der Welt.
Digitalen Community-Tools, um Zugangsberechtigungen, Sicherheitstrainings und den Austausch der Studenten zentral zu managen.
Oder nehmen wir NurseCon aus den Unterlagen. Ein fantastischer Use Case.
Ja, Pflegekräfte, die 12-Stunden-Schichten schieben und ohnehin schon völlig überlastet sind.
Die haben schlicht nicht die Zeit, sich nach Feierabend noch an den Laptop zu setzen, um Zertifizierungen zu erneuern.
Genau. Mit einer mobilen, synchronisierten Plattform können die einfach Mikro-Learning-Einheiten auf dem Smartphone absolvieren, während sie kurz im Pausenraum sitzen.
Und selbst im schulischen Bereich tut sich da massiv was. Ein Gymnasium im Elsass hat diese Technologie genutzt, um private, sichere Gruppenchats für ihre Schüler aufzubauen.
Weil die verstanden haben, dass Schüler an die User Experience von WhatsApp gewöhnt sind. Wenn du denen ein System von 2005 vorsetzt, loggen die sich gar nicht erst ein.
Richtig. Und durch diese moderne Umgebung stieg die Motivation extrem an.
Wir sehen also, wie nahtlos diese Technologie physische Anforderungen, sei es in einer Klinik, an der Werkbank des MIT oder im Klassenzimmer mit digitalen Lösungen verbindet.
Aber Technologie allein, egal wie reibungslos sie funktioniert, motiviert auf Dauer niemanden. Sie ist am Ende nur der Kanal.
Guter Punkt.
Was passiert also, wenn wir diese hochmoderne Infrastruktur nehmen und sie auf ein Umfeld loslassen, das traditionell extrem schwer zu motivieren ist?
Etwa Studenten in einem Pflichtkurs, die sich nicht einmal im selben Raum befinden.
Ganz genau.
Okay, hier wird es wirklich interessant. Wir verlassen mal kurz die Business Use Cases und springen tief in die akademische Forschung.
Zur Universität Technologie Malaysia in...
Ja, die haben mitten während der Covid-19-Pandemie eine unglaublich aufschlussreiche Studie durchgeführt. Sie haben ein Konzept namens Gamicell implementiert.
Gamicell steht für Gamified Hybrid Service Learning.
Und das Ausgangsszenario war extrem herausfordernd. Undergraduate-Studenten mussten den Pflichtkurs ICT for Community Services belegen.
Wegen der Pandemie saßen alle isoliert zu Hause. Beim Service Learning geht es aber normalerweise darum, reale Probleme in der echten Welt zu lösen.
Und Ihre Mission war es, einer lokalen Schule mit einer wirklich desolaten Netzwerkkabelinfrastruktur zu helfen.
Sie mussten diese physische Netzwerkarchitektur planen und verbessern, arbeiteten dafür mit IT-Experten von Telekom Malaysia zusammen.
Und das alles koordiniert über eine vollständig digitale, hybride BuddyBoss und LearnDash-Plattform.
Genau. Und um diese Studenten bei der Stange zu halten, haben die nicht einfach nur PDFs hochgeladen.
Nee, die haben die gesamte Umgebung mit dem Plugin GamerPress gamifiziert. Wenn du im Forum mit den Telekom-Experten diskutiert hast, gab es Punkte.
Wenn du Minutenprotokolle pünktlich hochgeladen hast, hast du Badges freigeschaltet.
Es gab Leaderboards und echte Levelaufstiege.
Um zu verstehen, warum das so unfassbar gut funktioniert hat, müssen wir uns das Engagement-Modell von Schlechti ansehen, das die Studie als Referenzrahmen nutzt.
Lass hören.
Schlechti bricht das Verhalten von Lernenden in 5 klare Stufen herunter. Ganz unten ist die Rebellion. Der Student verweigert die Aufgabe komplett, stört vielleicht sogar aktiv den Ablauf.
Okay, und darüber?
Die Stufe darüber ist Retreatism, also der innere Rückzug. Der Student stört nicht, macht aber auch absolut nichts, er ist quasi unsichtbar.
Und wie sieht es im Mittelfeld aus? Das ist ja bei solchen Kursen oft die größte Gruppe.
Genau da finden wir die Ritual Compliance, die rituelle Erfüllung. Diese Studenten tun exakt das absolute Minimum, um nicht durchzufallen oder bestraft zu werden.
Sie loggen sich ein, sitzen die Zeit ab, aber es findet kein echter Lerntransfer statt.
Richtig. Darüber kommt dann die Strategic Compliance. Hier wird der Student hochaktiv, aber primär extrinsisch motiviert. Er will die Bestnote, er will das Zertifikat.
Er lernt also strategisch für den Test, vergisst es danach aber oft sofort wieder.
Exakt. Und die absolute Spitze, das ultimative Ziel jedes Lehrers, ist das optimale Engagement. Hier verschwindet der Fokus auf die Note komplett.
Der Student ist von der Aufgabe selbst so gefesselt, dass er einen tiefen, intrinsischen Wert in der Arbeit sieht.
Genau.
Aber warte mal, ein paar digitale Punkte, ein Leaderboard und ein paar bunte Abzeichen sollen wirklich ausreichen, um Studenten aus dem inneren Rückzug oder sogar der Rebellion direkt ins optimale Engagement zu katapultieren?
Klingt unglaublich, oder?
Das klingt fast zu simpel, um wahr zu sein. Was ist da psychologisch wirklich passiert?
Die Daten der Gamicell-Studie sind hier verblüffend eindeutig. Die Gamification hat die Studenten massiv aus den unteren Kategorien in die Strategic Compliance und das optimale Engagement geschoben.
Wahnsinn!
Der psychologische Hebel waren dabei interessanterweise gar nicht die Badges an sich, sondern die sichtbaren Levelaufstiege.
Ah, okay.
Wenn ein Student sieht, dass ihm nur noch 10 Punkte für das nächste Level fehlen, greift der sogenannte Zeigarnik-Effekt.
Das menschliche Bedürfnis, unvollständige Aufgaben unbedingt abzuschließen.
Ganz genau. Die Level machten den eigenen Fortschritt und die wachsende Kompetenz visuell absolut greifbar. Sie gaben den Studenten inmitten dieses ganzen pandemischen Chaos ein Gefühl von Kontrolle und stetigem Vorankommen.
Und das hatte ja laut der Studie weit größere Effekte als nur die Motivation, ein paar Kabel theoretisch richtig zu verlegen. Die Studie lief über 14 Wochen.
Unterteilt in Phasen wie Untersuchung, Planung, Umsetzung und Reflexion.
Und die Forscher haben gemessen, dass sich 6 fächerübergreifende Kernkompetenzen, die sogenannten Generic Skills, statistisch signifikant verbessert haben.
Wir sprechen hier von Fähigkeiten, die in der modernen Arbeitswelt extrem essentiell sind. Teamfähigkeit zum Beispiel.
Ja, die Studenten mussten lernen, rein digital Vertrauen zu Fremden aufzubauen. In diesem Fall zu den IT-Experten der Telekom und natürlich der Schulgemeinschaft.
Teamfähigkeit leuchtet sofort ein. Sie mussten das Projekt ja irgendwie gemeinsam wuppen.
Aber ich habe in den Studiendaten auch Adaptability, also Anpassungsfähigkeit, gesehen. Wie misst man das bitte in einem Online-Forum?
Anpassungsfähigkeit bedeutet in diesem Kontext, wie schnell und auch ethisch korrekt sich ein Student in einer völlig neuen asynchronen Kommunikationskultur zurechtfindet.
Sie kommunizierten plötzlich nicht mehr nur mit Kommilitonen, sondern professionell mit externen Stakeholdern.
Genau das zwingt zur Anpassung. Ähnlich verhält es sich mit den gemessenen Thinking Skills, dem Denkvermögen und der Scholarship, der Gelehrsamkeit.
Die Plattform zwang sie durch die komplexe Aufgabenstellung, eigenständig technische Probleme zu recherchieren und Lösungsansätze logisch zu argumentieren.
Anstatt einfach nur Multiple-Choice-Fragen abzuklicken.
Dann gab es noch die Communication, also die Fähigkeit, diese komplexen Ideen schriftlich und digital präzise zu vermitteln.
Aber der sechste Punkt, der hat mich wirklich stolpern lassen. Global Citizen.
Ein Verantwortungsgefühl als Weltbürger.
Ja, wie entwickelt sich jemand zu einem Weltbürger, nur weil er über ein gamifiziertes Forum die Netzwerkkabel einer lokalen Schule plant?
Weil Gamification, wenn sie richtig eingesetzt wird, Empathie und Impact skalierbar macht.
Das musst du genauer erklären.
Die Studenten sahen durch die Plattform in Echtzeit, welche positiven Auswirkungen ihre theoretische Planung auf die reale Schulgemeinschaft hatte. Sie verstanden, dass ihre digitale Arbeit physische Barrieren in der Bildung abbaut.
Das ist ein starker Punkt. An dieser Stelle mal eine Frage direkt an dich, der uns gerade zuhört. Was fällt dir dabei besonders auf?
Denk mal einen Moment darüber nach, wie sich das auf deine eigene Arbeit übertragen lässt.
Wir sehen hier nämlich ein paradoxes, aber hochwirksames Phänomen. Der digitale Raum ist primär von physischer Distanz geprägt. Wir sitzen alle isoliert vor unseren Bildschirmen.
Aber genau diese Gamification-Elemente, die sichtbaren Levelaufstiege, das öffentliche Feedback, die kooperativen Aufgaben, die fungieren als eine psychologische Brücke.
Sie triggern extrem präzise den evolutionären sozialen Instinkt des Menschen.
Wir haben ein tief verwurzeltes Bedürfnis nach Anerkennung durch unsere Gruppe, nach einem gewissen Maß an spielerischem Wettbewerb und nach dem Gefühl, Teil einer gemeinsamen Mission zu sein.
Die Plattform simuliert also nicht nur Gemeinschaft, sie stimuliert aktiv die biochemischen Reaktionen in unserem Gehirn, die echte Gemeinschaft in uns auslöst.
Wenn wir diese ganzen Puzzleteile jetzt mal zusammenfügen, also die architektonische Evolution von klobigen WordPress-Themes hin zu leistungsstarken Plattformen,
dann die nahtlose App-Entwicklung mit React Native für schmale Budgets
und eben die tiefen psychologischen Erkenntnisse aus der Gamizell-Studie. Dann kristallisiert sich eine glasklare Erkenntnis heraus.
Nämlich, dass E-Learning heute dann am besten funktioniert, wenn es soziales Lernen mit glasklaren motivierenden Strukturen verbindet.
Es ist der definitive Übergang von einem passiven Informationsdepot zu einem absolut dynamischen digitalen Ökosystem.
In diesem Ökosystem wird Wissen nicht mehr nur stumm konsumiert, sondern sozial konstruiert, verhandelt und sofort angewendet.
Wer heute also nur noch Informationen sendet, der verliert seine Zielgruppe an Plattformen, die echte Interaktion bieten.
Und das ist der entscheidende Punkt für dich. Egal in welcher Branche du unterwegs bist, ob du ein Team führst, ein Produkt erklärst oder Bildung vermittelst.
Reines Beschallen funktioniert einfach nicht mehr.
Wissen wird erst wertvoll, wenn du den Menschen einen Raum gibst, in dem sie es anwenden, sich darüber austauschen und dabei wachsen können.
Und Technologie wie BuddyBoss oder AppBoss macht das heute erschwinglicher und machbarer denn je.
Das wirft für mich zum Abschluss noch eine ziemlich weitreichende Frage auf. Wenn wir sehen, wie präzise Algorithmen und Gamification-Mechanismen unsere tiefsten sozialen Instinkte und unseren Wunsch nach Anerkennung triggern können.
Ja.
Und wenn sie das in einer maßgeschneiderten digitalen Umgebung mittlerweile konstanter und zielgerichteter schaffen als ein klassisches physisches Büro oder ein überfüllter Hörsaal.
Worauf willst du hinaus?
Werden wir in Zukunft unsere tiefsten menschlichen Verbindungen und unser echtes persönliches Wachstum vielleicht primär in diesen asynchronen, hochoptimierten digitalen Mikrogemeinschaften erleben, statt in der unberechenbaren physischen Welt?
Uff, ein Gedanke, den man definitiv sacken lassen muss. Ein wirklich faszinierender Ausblick darauf, wie stark Technologie unsere sozialen Bindungen gerade neu verdrahtet.
Absolut.
Wir hoffen, unsere heutige Analyse hat dir neue Perspektiven und Werkzeuge an die Hand gegeben, um digitales Lernen und Zusammenarbeiten völlig neu zu denken. Nimm diese Ideen doch mal mit in deinen Alltag und überlege, wie du die Gemeinschaften in deinem eigenen Umfeld dynamischer gestalten kannst.
Hat mir großen Spaß gemacht heute.
Danke, dass du heute auf dieser Entdeckungsreise dabei warst. Bis zum nächsten Mal.